Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 12. Dezember von Pfarrer Klaus Gruslewski. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Sie gestatten mir zwei Vorbemerkungen. Einmal die Auswahl des heutigen Predigttextes. Axel, du hast mir gesagt, du kannst predigen, worüber du möchtest. Du bist da ganz frei, das ist bei uns so üblich und ich finde es ein tolles Angebot. Und dann bin ich aber darauf gekommen, ich soll ja hier eine evangelisch-lutherische Predigt halten. So zumindest habe ich es verstanden. Und bei uns ist es üblich, dass wir uns die Texte eben nicht aussuchen, sondern dass die uns vorgeschrieben sind. Bei uns gibt es eine sogenannte Perikopenreihe, eine Lesereihe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so etwas gibt. Gibt es anscheinend nicht. Und bei uns ist zurzeit die vierte Lesereihe dran. Das ist alle 6 Jahre werden die gleichen Texte gepredigt. Und das hat, und ich mache das jetzt schon, ich habe nachgezählt, 34 Jahre. Das hat den Vorteil, dass man A, sich nicht selbst predigt jedes Mal, sondern dass man sich von außen etwas vorgeben lässt. Und es hat auch den Vorteil, dass man nicht immer dasselbe predigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, wenn man das anders macht, anders sein muss. Aber mir hat es in meinem Predigerleben sehr geholfen. Und deswegen habe ich mich dran gehalten, an den Text, der in unserer Kirche für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Ich komme gleich drauf. Ja, und die zweite Vorbemerkung habe ich mir gedacht, man predigt ja nicht in einen leeren Raum, sondern man predigt ja in einer bestimmten Zeit. Der Adventskranz brennt heute, die dritte Kerze. Und dann habe ich mir überlegt, der Text, um den es heute geht, der steht ja auch in Bezug zu dieser Kirchenjahreszeit, zum Advent. Und der hat ja für mich zumindest eine doppelte Bedeutung. Die erste Bedeutung, brauchen wir nicht drum herum reden, wir warten alle auf das Christkind. Nein, wir warten auf die Geburt Jesu Christi. Wir warten auf den Geburtstag, der unser gesellschaftliches Leben, zumindest hier in Deutschland, bestimmt. Und ich hoffe, dass wir das einigermaßen auch in unseren Kirchen dann feiern dürfen. Und der zweite Punkt, und der wird aber oft vergessen im Advent, ist, wir warten ja im Advent nicht nur auf den Geburtstag, sondern wir warten letztendlich auf die Wiederkunft Jesu, auf die Wiederkunft Christi in unserer Welt. Und das ist so ein Aspekt, der wird oft vergessen, aber dieser Aspekt, fand ich, der ist entscheidend, wenn man diesen Text, der heute vorgesehen ist, wenn man den verstehen möchte. Da geht es nämlich auf einmal um so Dinge wie jüngstes Gericht und Wiederkunft. Doch jetzt fange ich einfach mal an. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, ich beginne mal mit einer Situation, die vielleicht manche von Ihnen kennen oder auch schon mal erlebt haben. Da räumt nämlich eine Frau eilig ihre Wohnung auf. Es könnte auch ein Mann sein, ist jetzt egal. Und zwar wird das schmutzige Geschirr wird in die Spülmaschine geräumt, der Boden wird vielleicht nochmal gewischt und vor allem die Dinge, die da rumliegen und die Wäsche, alles wird verräumt. In einer halben Stunde wird er da sein, der Besuch. Leider hatte er sich nicht früher angekündigt, aber zum Glück befinden wir uns in der Adventszeit. Die Frau oder der Mann, die Adventsplätzchen waren schon gebacken. Und auch das Grün am Adventskranz war noch ganz frisch. Der Besuch, der sollte nämlich einen guten Eindruck von ihr bekommen. Und im Hinterkopf war die Frage, und die trieb die Person, Mann oder Frau an, die Wohnung so in Windeseile eben rauszuputzen, die Frage, was wird der Besuch wohl über mich denken. Ich will mich ja schließlich nicht blamieren und deswegen der ganze Aufwand. Und was hier als vorweihnachtliches Geschehen sozusagen beschrieben wird, das passiert so oder ähnlich, denke ich, uns allen ja immer wieder. Also ich jedenfalls, ich ertappe mich immer wieder mal dabei, oder eigentlich dauernd dabei bei den Gedanken, was denken eigentlich andere über mich? Wie beurteilen mich eigentlich andere Menschen? Und weil das Urteil anderer über mich ja gut ausfallen soll, was mir ja wichtig ist, deshalb gebe ich mir alle erdenkliche Mühe, anderen auch zu gefallen oder gar andere zu beeindrucken. Und vielleicht, ich kenne sie ja nicht, vielleicht geht es ja der einen oder dem anderen von ihnen auch so. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, aber nicht nur, aber auch deshalb, putzen und backen Frauen und Männer mit großem Eifer in der Adventszeit, da werden Haus und Wohnung schön geschmückt, eben auch mit dem Nebengedanken, dass andere das ja bemerken sollen oder vielleicht sogar bewundern sollen, auch wenn jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich weniger Besuch angesagt ist. Aber ich denke, es ist wichtig und richtig, und ich möchte da nicht missverstanden werden, dass wir uns ja auf Weihnachten vorbereiten, nicht nur innerlich, sondern dass wir das eben auch äußerlich tun. Eben mit Adventsschmuck, mit Plätzchen, und andere sollen das eben bemerken. Nicht wenige, die zeigen das auch nach außen hin. Das ist jetzt hier in Neuperlach vielleicht nicht so deutlich. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich vorher in Waldperlach war. Also da waren sehr viele Gärten geschmückt mit Lichterglanz und die Balkone und Terrassen und Gärten waren hell erleuchtet. Vielleicht, weil man sich auf Weihnachten vorbereitet, aber bestimmt auch, damit andere es bemerken. Was ich meine, ist Folgendes. Da leistet sich zum Beispiel ein Jugendlicher eine Jeans oder eine Jacke, die sündhaft teuer ist, nur weil die Clique, weil die Freunde damit beeindruckt werden sollen. Und da wird die Präsentation in mancher Firma ja aufwendigst vorbereitet, damit die Arbeitskollegen und vor allem die Chefs aufmerksam auf einen werden. Und da wird eben auch die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck ausgepackt, nicht nur, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten, das natürlich auch, aber vielleicht eben auch, um Anerkennung und Bewunderung hervorzurufen. Und mancher von Ihnen mag jetzt sagen, mir ist es doch völlig egal, was andere über mich denken. Aber ich glaube, so ganz unberührt lässt es doch eigentlich keinen. Es lässt keinen unberührt, was andere über einen sagen. Richten, beurteilen, werten und oft auch abqualifizieren. Das liegt uns Menschen doch irgendwie im Blut. Und wir haben es gerade erlebt bei der Einführung der neuen Bundesregierung. Da sind uns allen solche Gedanken durch den Kopf gegangen. Wie wird der, wie wird die das wohl machen, besser oder schlechter? Und für mich der Ausdruck von so einem Beurteilen ist zum Beispiel das Politbarometer. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Da werden wöchentlich die Politiker beurteilt, wie gut sie es gerade machen oder wie gut sie da dastehen. Beinahe fortwährend werde aber auch ich und werden auch Sie, ob Sie es wollen oder nicht, von anderen beurteilt. Unsere Lebensführung, unsere Arbeit, all das wird bewertet und umgekehrt, und da müssen wir ehrlich zu uns sein, umgekehrt bewerten und beurteilen wir ja auch andere Menschen und ihr Tun. Und auch Sie, ich darf das jetzt mal so sagen, liebe Schwestern und Brüder, Sie beurteilen mich ja gerade jetzt im Augenblick, vor allem, weil wir uns eben noch nicht so gut kennen. Sie denken darüber nach, ob Ihnen mein Auftreten, meine Predigt, ob Ihnen das gefällt, ob sie etwas davon mit nach Hause nehmen möchten oder auch nicht. Was ich sehr angenehm fand, ist, dass du gesagt hast, ihr seid gewohnt, lange zuzuhören. Und das gefällt mir schon mal ganz gut. Also mal ein Urteil zurück, vor einer Gemeinde zu predigen, die lange zuhören kann, das ist schon mal was. Das hat man nicht so oft. Ja, und ich denke, das ist ja in ganz vielen anderen Bereichen auch so, wenn wir zum Beispiel an unsere Kinder, also wir haben 4 Kinder, wenn ich an die denke, oder an die Enkelkinder, die haben wir jetzt leider noch nicht, aber die kommen hoffentlich irgendwann. Wenn ich an Schüler, an Auszubildende denke, die werden doch oftmals sogar täglich mehrmals beurteilt. Vom Vater, von der Mutter, von den Großeltern, von den Freunden, vom Lehrer vor allem. Und dabei, so sagen die Psychologen, sind unsere Urteile meistens defizitorientiert. Das heißt, wir sehen weniger auf das, was gut gemacht wurde, sondern wir kritisieren eher, was versäumt worden ist, eben defizitorientiert. Ja, und vor allem, denke ich, im Miteinander zwischen Eltern und Kindern ist das vielleicht der springende Punkt. Wie gehen wir nämlich mit Fehlern? Wie gehen wir mit Defiziten um? Zum Beispiel, ein Kind kommt mit einem Zeugnis nach Hause. Neben einigen Einsern und Zweiern stehen da wenige Dreier und ein Vierer ist da auch drin. Wohin schaut man zuerst? Was wird der Vater, die Mutter zuerst kommentieren? Natürlich der eine Vierer. Und wir sind schnell dabei, in erster Linie das zu beurteilen, das zu sehen, was einem negativ auffällt. Und jetzt komme ich zu unserem Text. Zu Zeiten vom Apostel Paulus, da war das nämlich nicht anders. Auch seine Gemeinde in Korinth hat Paulus offensichtlich vor allem nach dem beurteilt oder das gesehen, was ihr missfiel. Und deswegen hat die Gemeinde ihm immer wieder Vorwürfe gemacht. Und Paulus äußert sich dann dazu folgendermaßen. Und zwar lese ich jetzt aus dem 1. Korintherbrief im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 5 in der Übersetzung der Guten Nachricht. Und dort heißt es, schreibt Paulus an die Gemeinde: Ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst. Wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen und Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Aber für mich zählt dabei nicht, wie ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch ich selbst maße mir kein Urteil an. Mein Gewissen ist zwar rein, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen, denn mein Richter ist der Herr. Urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Gott segne an uns dieses Wort. Amen. Was war da vorgefallen? Paulus hatte während seiner zweiten Missionsreise, so in den Jahren um 50 nach Christus, er hatte auf seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet. Das heißt, er war dort kein Fremder. Die Gemeinde war wirklich seine Gemeinde. Nach ihm kamen dann aber auch andere Prediger des Evangeliums nach Korinth und auch die gewannen Anhänger für ihre Frömmigkeit, für ihren Frömmigkeitsstil. Und der Unterschied zwischen den verschiedenen geprägten Christen, er muss damals beträchtlich gewesen sein. Die einen, die hielten sich nämlich ganz eng an das sogenannte mosaische Gesetz. Also sie standen dem Judentum sehr nah, das war der eine Teil der Gemeinde. Und andere, die waren eher, ich sag mal, charismatisch orientiert. Das heißt, für sie spielte vor allem die Gabe des Heiligen Geistes die entscheidende Rolle. Ja, und da blieb es dann nicht aus, dass die verschiedenen Frömmigkeitsrichtungen, dass sie sich gegenseitig misstrauten und sich dann sogar Vorwürfe, Vorhaltungen machten. Und so gerieten auch die Leute, die Anhänger und die Glaubenspraxis, die Paulus einmal nach Korinth gebracht hatte, diese Glaubenspraxis geriet sozusagen unter Beschuss. Naja, könnte man sagen, Schnee von gestern oder von vorgestern. Aber, ich sage das mal jetzt so für mich, auch zum Beispiel in unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche und sogar innerhalb von Gemeinden, ich habe das in meinem Berufsleben immer wieder erlebt, kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Zu Streitigkeiten zwischen Menschen und Gruppen, die verschiedene Frömmigkeitsstile leben. Charismatiker, Volkskirchler, Evangelikale und wie sie alle bezeichnet werden mögen. Tja, und wenn ich Sie jetzt fragen würde, warum Sie zur Christuskirche, also aus meiner Sicht zu einer Freikirche, zu den Baptisten gehören und nicht zur evangelisch-lutherischen Landeskirche, da könnten wir vielleicht auch in Streit geraten über unser Kirchenverständnis, über Kinder- und Erwachsenentaufe und wahrscheinlich über vieles mehr. Und ganz schwierig wird es, wenn sich dann Lager bilden. Lager, die den jeweils anderen und seinen Glauben argwöhnisch und skeptisch beäugen und im schlimmsten Fall sich sogar gegenseitig den Glauben überhaupt ganz absprechen. Schwierig wird es dann wahrscheinlich bei so Themen, ich habe keine Ahnung, ich kenne sie ja wirklich nicht, wenn wir jetzt über gleichgeschlechtliche Partnerschaften reden würden oder sowas. Mal gucken, was da passieren würde. Aber heute ist es ja zum Glück ein bisschen anders oder erstaunlich anders. Sie haben nämlich mich zu sich eingeladen, ich hoffe mal, nicht um zu streiten, sondern zunächst einmal um zuzuhören. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und das meine ich wirklich. Doch zurück zum Text. Ich vermute mal, der Vorwurf aus seiner Gemeinde, aus der Gemeinde, die er mal gegründet hatte, die hat den Paulus besonders hart getroffen. Immerhin hatte er die Gemeinde, wie gesagt, gegründet. Er war ihr als Prediger lange Zeit vorgestanden und nun urteilten einige über Paulus, er sei zu wenig charismatisch. Er predige nicht begeistert genug. Sie sagten Paulus, er sei zu wenig fromm. Er halte sich nicht an die Gebote Gottes. Paulus, er stand ja im Kreuzfeuer der Kritik. Und doch, Paulus ließ sich nicht irre machen. Er ließ sich nicht irre machen durch das Urteil anderer. Er sagte, für mich zählt allein das Urteil Gottes. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber das muss noch überhaupt nichts heißen. Aber allein Gott wird offenbaren, was in mir steckt, wo ich richtig und wo ich falsch gehandelt habe. Und auch, und auch dem Gericht Gottes stand Paulus dann, so empfinde ich es zumindest, relativ gelassen gegenüber, denn er hatte nur einen einzigen Maßstab für sein Leben und der hieß, Gott will, dass ich sein Diener bin, er will, dass ich treu zu meinem Glauben stehe, hier und jetzt will ich meinen Auftrag verantwortungsvoll erledigen und dabei immer wieder über mich und mein Leben Rechenschaft abgeben, nachdenken. Aber das Urteil, ob das, was ich hier getan habe, ob mein Leben geglückt ist oder gescheitert, diesen Maßstab oder dieses Urteil überlasse ich allein und niemand anderem außer Gott. Ja, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, Gott richtet. Gott wird auch über mich richten. Und dabei sieht er nicht nur auf die Oberfläche. Er schaut auch auf das, was in mir steckt. Wenn ich mir das, was Paulus sagt, aber zu Herzen nehme, befreit es mich aber gleichzeitig auch. Es befreit nämlich mich von dem Druck, den ich mir ja selber mache, von dem Druck, dass ich immer auch auf das Urteil anderer Menschen über mich schiele. Also frei machen werde ich mich davon nie. Aber ich denke, auf die Gewichtung kommt es an. Dass ich frei werde von dem Urteil anderer Menschen über mich. Und dann, und das kommt für mich das Entscheidende dieses Textes, und dann kommt da nämlich noch ein anderer und ein ganz, ganz wichtiger Gedanke in diesem Predigttext vor. Da heißt es, urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringt und die geheimsten Gedanken enthüllen wird, dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Er wird das Lob austeilen und nicht die Kritik oder die Verdammnis oder was weiß ich. Er wird das Lob austeilen. Und da sind wir jetzt bei dem zweiten Aspekt der Adventszeit. Wir sind bei der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Ja, was wird dann sein? Paulus fürchtete sich nicht davor, dass Gott ihn richtet. Für ihn war das jüngste Gericht anscheinend keine Bedrohung, sondern Gottes Gericht ist für ihn Trost im Angesicht der voreiligen Verurteilungen anderer Menschen. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Bild, denke ich, als eine ganz andere Erwartung vom jüngsten Gericht, wenn Paulus sagt, dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Das jüngste Gericht. Wie stellen Sie sich's vor? Als Höllenfeuer, in dem man für seine Sünden zu schmoren hat, als Ort der völligen Gottesferne, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. So wird es ja auch in der Bibel immer wieder beschrieben. Aber hier steht was ganz anderes. Ich denke, Gott kann doch die Menschen, die er so liebevoll erschaffen hat, seine Kinder, er kann sie doch nicht im jüngsten Gericht mit der Verdammnis bestrafen. Seine Kinder. Ja, Gott wird seine Menschen im jüngsten Gericht richten. Aber er richtet sie nicht zugrunde, er macht sie nicht fertig, sondern er richtet sie auf. Er richtet auf, was zerbrochen ist. Und was in einem Menschen verborgen und vielleicht schief ist, das wird er zurechtrücken. Er wird gerade biegen, was einen Menschen von Gott trennt. Freilich, auch das kann wehtun, gerade gebogen zu werden. Aber am Ende werden wir genau so sein, wie Gott uns eigentlich wollte. Ich denke, genau so hat Paulus zuversichtlich erwartet, dass Gott ihn richtet. Eben nicht im Sinne von zugrunde richten oder von hinrichten, sondern im Sinne von aufrichten. Dann kann das ans Licht kommen, was in einem Menschen im Verborgenen liegt. Aber das muss eben, wie gesagt, nicht nur die geheime, verborgene Schuld sein. Das sind genauso, denke ich, die guten Vorsätze. Das ist unser Wollen. Das ist unser sich sehnen nach einem guten, nach einem gottgefälligen Leben. Das ist sozusagen das Kriterium des Urteils Gottes. Gott wird zurecht richten, was uns von ihm trennt. Daran glaube ich fest. Das, was uns von ihm abhält, in seinem Sinne geselligendes Leben zu führen. Aber Gott wird auch das zutage bringen, worum wir uns bemüht haben und was wir vielleicht, ja ziemlich sicher, nicht immer geschafft haben. Und das und nur das soll gelobt werden. Ich denke, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, wir könnten viel freier leben und noch viel freier sein, wenn uns genau das gelingt. Eben uns das bewusst zu machen, wir haben eine Aufgabe von Gott, so wie Paulus hier beschreibt, und die heißt, so zu denken, so zu leben, wie Gott sich unser Menschsein eigentlich gedacht hat. Liebe zu Gott, Liebe zu den Nächsten und natürlich Liebe zu uns selbst. So, wie Gott sich uns gedacht hat. In Verantwortung vor ihm können und sollen wir diese Aufgabe auch annehmen und natürlich auch versuchen zu erfüllen. Das Urteil anderer, wie wir das geschafft haben oder wie wir das machen, das mag uns treffen. Aber es ist eben nicht die letzte Instanz. Und deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen mir folgendes Bewusstsein mit einem kleinen Symbol. Ich habe mal einen Strohhalm mitgebracht. Was kann man damit machen? Ich kann mit meinem Urteil zum Beispiel den Stab über jemanden brechen und verurteilen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe aber noch einen Strohhalm dabei. Ich kann aber auch den Stab wie einen Strohhalm jemanden reichen, um ihn aus seiner verfahrenen Situation herauszuziehen. Und nicht umsonst reden wir ja oftmals sprichwörtlich vom rettenden Strohhalm. Das ist die zweite Möglichkeit. Und selbst dann, jetzt nehme ich nochmal den gebrochenen Stab, selbst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn wir sozusagen schuldig geworden sind, wenn das Urteil gefällt ist, gibt uns Gott durch Jesus Christus ja die Möglichkeit zur Versöhnung. Und dazu hat uns Gott ja ein unmissverständliches Zeichen gegeben. Schauen Sie her. Das unmissverständliche Zeichen der Versöhnung Gottes mit uns Menschen. Und jetzt schauen Sie nochmal Folgendes, das habe ich vorbereitet. Schauen Sie mal, wenn man zwei Kreuze übereinander legt, was dann passiert? Ich denke, da muss gar nicht mehr viel dazu gesagt werden. So schenke uns Gott seinen Frieden, damit wir auf seine Gerechtigkeit und seine Liebe vertrauen und vor allem, dass wir versöhnungsbereit werden anderen Menschen gegenüber. Und besser, denke ich, besser können wir in der Adventszeit Christus den Weg gar nicht bereiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, und wenn Sie möchten, schenke ich Ihnen am Ausgang allen, ich habe ein paar dabei, einen Strohhalm. Amen.